HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Sopranistin Juliane Banse. Gastgeberin ist Angelika Bierbaum. Herzlich willkommen, Frau Banse. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Danke, ich freue mich auch.
Juliane Banse, als international erfolgreiche Sängerin sind Sie in vielen Rollen zu Hause. Auf der Opernbühne, so im ganz wörtlichen Sinne, aber auch außerhalb erfüllen Sie ziemlich viele verschiedene Rollen. Sie sind Gesangsprofessorin. Ich glaube, gerade kommen Sie von Aufnahmeprüfungen an der Hochschule in Düsseldorf.
Genau.
Sie sind Leiterin eines Musikfestivals gemeinsam mit Ihrem Ehemann. Und privat sind Sie auch noch die Mutter von drei Kindern. Das klingt für mich nach einem vollen Terminkalender und nach ein bisschen Spagat, aber auch nach einem erfüllten Leben. Liege ich da richtig mit dieser Einschätzung?
Das ist ziemlich gut zusammengefasst, genau. Und es gibt Zeiten, wo ich mehr den Spagat spüre und manchmal auch finde, oh Gott, wie kann ich eigentlich allem gerecht werden? Und dann gibt es auch wieder die Zeiten, wo ich es durchaus als positiv empfinde und als Bereicherung, dass ich eben auf vielen Hochzeiten tanze sozusagen und eben viele verschiedene Dinge machen darf und kann. Und ich finde auch immer, es erfrischt auch alles immer, wenn man hin und her springen kann. Also wenn ich jetzt immer nur in Anführungszeichen eine Sache machen würde, wäre es wahrscheinlich anstrengender als so, wo ich immer zwischen meinen verschiedenen Rollen irgendwie hin und her oszilliere, zwischen meinen verschiedenen Erscheinungsformen. Das hält auch frisch und macht auch immer wieder Lust dann, wenn mal wieder eine Pause von irgendwas war, da dazu zurückzukommen.
Aber so ein ganz roter Faden in Ihrem Leben ist natürlich die Musik oder auch das Künstlerische. Wann begann das bei Ihnen und was waren so die ersten Impulse, die Sie zur Kunst brachten?
Also das war wahrscheinlich im Mutterleib. Also Kunst und Musik, also vor allem Musik, war wirklich pränatal sozusagen angelegt. Meine beiden Eltern waren Musiker. Ich bin sicherlich ganz früh kindlich auch beeinflusst worden durch die Arbeit meiner Eltern zu Hause. Also meine Eltern haben beide auch zu Hause unterrichtet. Es gibt Geschichten von mir, wie ich dann mit 2, 3, 4 irgendwie unterm Flügel sitze und zuhöre beim Unterricht und kaum ist der Schüler aus dem Haus, stelle ich mich hin und imitiere und parodiere alles. Also sicherlich unbewusst war da viel Prägung dabei. Es war dann allerdings so, dass auch meine Eltern gar nicht so sehr im Blick hatten, aus uns auch Musiker zu machen. Also ich habe noch eine jüngere Schwester und das war eigentlich eher, also natürlich wollten sie, dass wir Musik machen, das fanden sie ganz wichtig, aber das dann zum Beruf zu machen, da waren sie eher zurückhaltend und eher zögerlich. Einfach aus dem Wissen heraus auch, wie hart dieser Job ist. Und es war jetzt überhaupt nicht so, dass wir da so hingeführt wurden. Es war eher so, dass sich das dann bei mir zumindest dahin entwickelt hat, dass ich dann irgendwann das getan habe. Meine Schwester nicht, die ist Psychologin geworden.
Mhm. Aber das Ballett hat ja eine ganz große Rolle bei Ihnen gespielt. Das liest man in jedem Artikel, den man über Sie recherchieren kann.
Ja, das Ballett war der Hauptfokus für viele Jahre. Die Stimme, wenn man so will, kam mir dann eher dazwischen und hat dann meine Pläne nochmal relativiert und nochmal irgendwie geändert am Ende. Ich habe fanatisch getanzt und extrem intensiv getanzt, eigentlich bis zum Ende meiner Schulzeit. Tägliches Training, Wochenende, Auftritte. Ich bin ja in Zürich aufgewachsen und da gibt es an dem Opernhaus angeschlossen eine Ballettschule. Und ich war dann so fortgeschritten, dass ich eben hinzugezogen wurde für Auftritte an der Oper, wenn sozusagen die hauptamtliche Ballettkompanie das nicht entweder nicht machen wollte oder zeitlich nicht konnte. Wir wurden auch dann dazugezogen, wenn es darum ging, Reserve zu sein für verletzte Tänzer, für die etwas leichteren Aufgaben. Also da habe ich viel Bühnenluft geschnuppert und bin sozusagen über diese Schiene auch in diese Theaterwelt reingekommen. Mein Vater war eher bremsend, uns ins Theater mitzunehmen und so Kinderchöre, die dann irgendwie jeden Abend mit auf der Bühne standen. Und da wollte er uns gar nicht haben, weil er eben nicht wollte, dass wir so selbstverständlich und zufällig irgendwie da so reinrutschen und uns nicht wirklich die Alternativen auch überlegen. Und er hat immer gesagt, wenn du das machen willst, dann muss das ein ganz bewusster Entschluss sein und du musst zuvor überlegen, was gibt es noch für andere Möglichkeiten. Und da bin ich sozusagen dann über die Ballettschiene so durch die Hintertür dann doch plötzlich mit ihm auf der Bühne gestanden in Zürich. Und das fand er dann aber auch okay.
Und Ihnen hat es offenbar auch gefallen, ne?
Ja, absolut. Absolut. Ich liebe das, ja. Also ich liebe dieses Theaterleben, ich liebe diese Luft und es ist was ganz Tolles.
Aber wie kam dann der Schritt zum Singen? singen? Also wenn sich das so mit dem Ballett so toll anhört und Spaß macht? Und
ja, naja, das Ballett, natürlich hat das Spaß gemacht und es war absolut meine große Liebe und ist es eigentlich bis heute aus der Ferne geblieben. Aber es ist natürlich, ich war realistisch genug, um zu wissen, dass ich jetzt nicht die nächste Margot Fonteyn werde. Ich hätte vielleicht schon irgendwann wo einen Job gefunden und mein Geld verdient. Aber wenn man in dieser Welt drin ist und da reinschnuppert auch ins wahre Leben eines Tänzers, dann weiß man auch, wie unsagbar hart dieses Leben ist. Und die erste Vorentscheidung war auch schon so ein bisschen, dass ich beschlossen habe, doch meine Matura in Zürich eben zu machen und nicht jetzt mit 16 irgendwie abzugehen und in irgendein Ballettinternat und da alles auf eine Karte zu setzen. Das war wahrscheinlich schon so ein bisschen Realismus auch von meiner Seite. Ich habe das trotzdem weiter ganz intensiv gemacht, habe aber gleichzeitig dann angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen mit 15, 16. Und dann lief das so ein bisschen parallel. Ich habe es vor mir selber noch nicht so richtig eingestanden, dass das vielleicht doch eher meins wird. Ja, das konnte ich mir selber noch nicht zugeben. Aber es war dann so, dass ich in Bezug auf mein Singen einfach sehr viel positives Feedback auch gekriegt habe. Also der Chorleiter von meiner Schule hat mir dann so kleine Soli gegeben und irgendwie hieß es immer, ja, das ist irgendwie doch überdurchschnittlich. Im Chor haben sie immer gesagt, halt dich zurück, man hört dich raus und so. Und das Leben wollte dahin, ja. Und das war dann ein sehr schmerzlicher Abschied vom Ballett, aber es war im Nachhinein natürlich die richtige Entscheidung. Das mit dem Tanzen mache ich dann im nächsten Leben.
Abschied vom Ballett ist ein Stichwort. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, welche Lieblingsmusiken Sie gerne heute hören würden. Und Sie haben sich gewünscht, einen Ausschnitt aus dem ersten Satz von Rachmaninows drittem Klavierkonzert und mit dem geheimnisvollen Stichwort verbunden, das hätte etwas mit dem Abschied vom Ballett zu tun. Ich bin jetzt ganz neugierig.
Ja, nein, das ist gar kein Mirakel. Es ist einfach eins der Stücke, die damals in Zürich choreografiert wurden von Uwe Scholz. Der war in der Zeit Ballettdirektor in Zürich und der hat dieses Klavierkonzert von Rachmaninow in ein Ballett umgewandelt. Und das war einer meiner stärksten Eindrücke, weil das einfach so wunderbar war. Ich weiß jetzt noch den Anfang, die Bewegungen.
Ja, dann hören wir jetzt mal Rachmaninow und zwar als Solistin mit Martha Argerich. Ausschnitt aus dem dritten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow, ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes im HR2 Doppelkopf. Die Sängerin Juliane Banse ist zu Gast. Mein Name ist Angelika Bierbaum. Ja, Frau Banse, jetzt haben Sie uns das erzählt, was es mit der Musik auf sich hat. Sie steht also ein bisschen für den Abschied vom Tanz. Allerdings, Sie haben mit strahlenden Augen davon erzählt, von diesem eindrucksvollen Erlebnis. Das können unsere Hörerinnen und Hörer nicht mitbekommen, deswegen übersetze ich das an dieser Stelle. Ja, aber dann ging es wirklich sehr zackig, kann man sagen, bei Ihnen ja weiter. Sie haben eben gesagt, Sie haben die Matura noch gemacht in Zürich. Und in allen Artikeln über Sie findet man sofort, dass Sie mit 20 Jahren an der Komischen Oper in Berlin als Pamina in der Zauberflöte debütiert haben. Wie bitte kommt man als fast der Schule gerade erst entwachsen dorthin?
Ja, das ging wirklich sehr schnell und es war im Grunde vollkommen ungeplant. Ich habe sofort, nachdem die Schule fertig war, in München angefangen zu studieren bei Brigitte Fassbender und kriegte in der Mitte des zweiten Semesters, also irgendwann April, Mai oder sowas, hatte ich sie auf dem Anrufbeantworter in meiner Studentenwohnung. Ja, also hallo und ich bin hier gerade in Wien und ich arbeite hier gerade mit Harry Kupfer und der braucht dringend für seine Wiederaufnahme an der Komischen Oper in Berlin eine Pamina. Und ich habe ihm gesagt, wenn er gut auf dich aufpasst, dann kann er dich haben. Und also diese Bandaufnahme habe ich mir bestimmt 25 Mal angehört, weil ich es irgendwie nicht kapiert habe. Und es war aber tatsächlich so, dass ich dann Ende August, also wirklich am Ende meines zweiten Semesters, nach Ost-Berlin, damals noch mit Mauer, kurz vor Mauerfall 89, wirklich angefangen habe, mit Harry Kupfer Zauberflöte zu proben. Das waren noch goldene Zeiten, wo man für eine Wiederaufnahme einer bestehenden Produktion 8 Wochen geprobt hat oder 7 oder was wir da hatten. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber das war für mich wirklich die beste Schule, die ich mir überhaupt hätte träumen können. Das kann bei aller Liebe keine Opernschule und kein Studium und so, was ich da gelernt habe. Da bin ich ewig dankbar. Also davon zehre ich auch bis heute. Das war eine Prägung, das ist unschätzbar. Ich meine, es war auch so, dass ich einmal pro Woche gesagt habe, ich fahre nach Hause, macht euren Mist alleine. Ich kann das nicht, weil es ist richtig, richtig hart. Auch also 20 vollkommen unbeleckt, was jetzt schauspielerische Arbeit angeht. Natürlich wusste ich, wie man sich auf der Bühne bewegt und so weiter und wie man hinfällt und wieder aufsteht. Aber diese Arbeit an seelischem, ja, an so einer Person, an so einem Charakter und so, das war vollkommen neu für mich. Und da hat er mich auch nicht geschont, ja, da bin ich ihm auch sehr dankbar jetzt im Nachhinein.
Aber Sie haben dann wahrscheinlich eben auch viel gelernt durch die Arbeit.
Wahnsinnig viel,
ich meine, auch noch gleich einen Regisseur wie Harry Kupfer.
Eben.
Ich meine, auch mit Brigitte Fassbender haben Sie natürlich eine fantastische Lehrerin gehabt.
Absolut, absolut.
Aber wie war da der Gesangsunterricht? War der tatsächlich mehr bei der Stimme, bei Liedinterpretation, bei
Konzert? Es war eine Kombination aus ganz normaler technischer Arbeit und gleichzeitig natürlich hat sie uns sehr früh, sehr intensiv ans Liedrepertoire rangeführt. Das war ihr von Anfang an wichtig, dass das ein wesentlicher Bestandteil auch ist. Natürlich haben wir auch unsere Opernarien gelernt und unsere Opernpartien gelernt, aber es war immer eine Kombination aus allem. Und ich meine nur schon allein sie zu erleben als Interpretin. Ja, wir sind natürlich hingepilgert, wenn sie irgendwo gesungen hat und das prägt natürlich auch unglaublich.
Was macht eigentlich eine gute Gesangspädagogik aus? Das ist ja auch eine Fragestellung, die Sie immer wieder jetzt haben als Professorin in Düsseldorf an der Robert-Schumann-Schule.
Genau. Es ist ganz schwer zu sagen, weil natürlich auch jeder Student anders ist und jede stimmliche Befindlichkeit anders ist. Es ist bei Gesangsunterricht wahnsinnig schwer, sowas wirklich objektiv, sachlich irgendwie zu sagen, weil auch so feinstofflich, zwischenmenschlich so viel funktionieren muss, damit der Student auch das aufnehmen kann und das auch umsetzen kann, was der Lehrer meint und will und sagt. Wir haben ganz interessante Erfahrungen jetzt gemacht in Düsseldorf mit dem Kollegen Professor Konrad Janot, mit dem ich jetzt seit einiger Zeit so eine Art Team-Teaching mache, dass mir seine Studenten was vorsingen und meine Studenten ihm was vorsingen. Und es ist wirklich frappierend. Wir wollen ganz oft sehr das Gleiche, haben aber vollkommen unterschiedliche Arten, das zu sagen. Und da gibt es wirkliche Aha-Erlebnisse auf beiden Seiten. Also das ist wirklich sehr abhängig von der jeweiligen zwischenmenschlichen Beziehung auch, dass das Gesangsunterricht funktioniert. Ja. Mhm. Insofern, guter Gesangsunterricht ist der, der beim Studenten ankommt und wo man sich auf den Studenten einstellen kann und den irgendwie erreicht. Ja. Und das ist jedes Mal wieder ein neues Abenteuer.
Ich denke, Potenziale erkennen, Potenziale fördern oder eine Stimme entwickeln, das ist ja wahrscheinlich ein großer Teil dieser Arbeit und wenn es gelingt, wahrscheinlich sehr beglückend.
Ja, ganz toll, genau. Wenn man sieht, dass die Studenten sich entwickeln, auch in der Persönlichkeit. Das ist ja eine unglaublich wichtige Zeit. Auch da haben wir jetzt ja gerade über meine Zeit in diesem Alter gesprochen. Ja, zwischen, sagen wir mal, 19 und 25 oder was. Das sind wirklich prägende Jahre auch für die Personen. Ja, und das begleiten zu dürfen, das ist ganz, ganz toll, weil man sieht da Entwicklungen, die eben von der Stimme unabhängig auch sind. Und es ist natürlich auch eine Riesenverantwortung, da denen zur Seite zu stehen als wirkliche Bezugspersonen.
Mhm. Juliane Banse, die Stimme ist ein Stichwort, bei dem wir noch ein kleines bisschen bleiben wollen. Die Stimme ist Ihr Instrument und dieses Instrument können Sie nicht wie eine Geige polieren und gut wegpacken, sondern Sie haben dieses Instrument in Ihrem Körper. Wie pflegen Sie das Instrument? Gibt es Rituale? Gibt es No-Gos, Dinge, die überhaupt nicht sein dürfen?
Jein, also natürlich gibt es No-Gos. Natürlich, also Rauchen ist ein No-Go. Und wenn man in den nächsten paar Tagen gut singen will, dann werde ich mich auch nicht in eine laute, verrauchte Kneipe setzen, wo ich dann rumschreien muss, damit man mich versteht. Also, aber das ist irgendwie ja gesunder Menschenverstand, ja. Ansonsten stehe ich immer auf dem Standpunkt, gesund leben ist sowieso angesagt und ist gleichzeitig für die Stimme gut. Da findet auch jeder so seine Balance. Rituale jetzt in dem Sinne habe ich nicht. Ich finde, man kann sich damit auch verrückt machen, wenn man dann irgendwie in so eine Situation kommt und sagt, ich kann nur singen, wenn ich vorher keine Ahnung, 10 Stunden geschlafen habe, 3 Liter Ingwertee getrunken habe, irgendwie mich 1,5 Stunden eingesungen habe und noch einen Osteopathen dabei hatte oder so. Das macht einem das Leben sehr schwer. Es gibt viele, viele Situationen in diesem Beruf, wo man singen muss, in nicht idealen Situationen, und es muss trotzdem gehen. Und insofern habe ich immer versucht, so in Anführungszeichen normal wie möglich einfach daran zu gehen. Und das geht auch.
Also so wie Sie drüber reden, klingt das entspannt und wie ein Plädoyer für einen entspannteren Umgang.
Also die Tage, wo man perfekt in Form ist und die perfekte Vorbereitung hätte, denn an den Tagen hat man frei.
Ja, das ist natürlich ganz ungünstig. Wir bleiben noch mal kurz bei Brigitte Fassbender, denn sie war eben nicht nur eine wichtige Lehrerin für Sie in der Gesangsausbildung, sondern Sie haben ja später mit ihr, weil Brigitte Fassbender ja auch selber Opernregie macht, Sie haben ja auch mit ihr auf der Opernbühne dann gearbeitet. Mhm. Ich glaube, zu der Zeit, als sie schon Intendantin in Innsbruck,
war, genau,
am Theater war. Mhm. Und was haben Sie da mit ihr gemacht und wie haben Sie das erlebt, wenn jemand, der Sie so gut kennt, der Ihre Stimme so gut kennt, wo aber auch ein, ich sag mal, ein Schüler-Lehrer-Verhältnis immer da gewesen ist, wenn man da in eine solche Arbeitssituation kommt?
Also das Glückliche und Schöne an dieser Freundschaft ist eben, dass die sich gewandelt hat. Also es ist eben von Schüler, Lehrer zu Freundin und Kollegin und natürlich immer Mentorin auch geblieben. Und deswegen hat sie auch mir da in Innsbruck diese Möglichkeit gegeben, in Rollen reinzuwachsen, die ich vorher noch nicht gesungen hatte. Es gibt ja dann immer so eine Zeit in der Entwicklung einer Stimme und auch einer Person, dass man sagt, okay, jetzt könnte ich mich eigentlich mal einen Schritt weiter wagen im Repertoire. Vielleicht von den kleinen Schwestern zu den großen Schwestern wechseln oder so. Die Stimme entwickelt sich, wenn man das beobachtet. Und da hat sie eben gesagt, okay, jetzt kommst du nach Innsbruck und kannst hier unter relativ geschützter Atmosphäre diese Sachen ausprobieren. Und ich habe dann eben bei ihr meine erste Fiordiligi gesungen. Das war nicht ihre Regie, aber an ihrem Haus. Und dann in ihrer Regie tatsächlich meine erste Tatjana und meine erste Arabella. Das sind zwei wirklich wichtige, große Rollen, die ich mir da ganz in Ruhe erarbeiten konnte, was natürlich super ist, ja, ist ein Volltreffer.
Vielleicht sagen wir noch für diejenigen, die mit den Opernrollen nicht so vertraut sind, also so wie die Pamina Mozart war, war die Fiordiligi auch nochmal Mozart, während dann die Tatjana
ist Eugen Onegin von Tschaikowski, also vollkommen anderes Genre eigentlich, hochromantisch, auch eher dann ausladender und dramatischer. Mhm. Arabella von Richard Strauss, auch nochmal ein Schritt sozusagen in diese Richtung von eben, wie ich gesagt habe, kleinen Schwestern zu großen Schwestern, etwas ausladender, etwas reif. Und natürlich stimmlich ein bisschen Kraft, nicht kraftraubend, aber es braucht ein bisschen mehr
kraftfordernder.
Ist es, ne? Also das heißt, die Stimme muss entwickelter sein, muss reifer sein, muss schon sozusagen diese Reserven dann haben.
Aus der Romantik kommt auch die nächste Musik, die wir hören. Und zwar hören wir jetzt Ihre Lehrerin Brigitte Fassbender mit einem Lied von Johannes Brahms, Die ewige Liebe. Was zeichnet diese Interpretation aus? Oder wollen wir es erst hören und reden dann drüber?
Hören wir es uns erst hören.
Hören wir es uns erst an. Johannes Brahms von Ewiger Liebe, gesungen von Brigitte Fassbender und am Klavier begleitet von Erwin Gage. Das war ein Musikwunsch unseres heutigen Gastes im HR2 Doppelkopf, der Sängerin und Gesangsprofessorin Juliane Banse. Sie haben sicherlich mit Brigitte Fassbender auch sehr stark an Liedgesang gearbeitet. Was ist das, was man lernen und können muss, um ein solches Lied wie das, was wir gerade gehört haben, zu wirklich so einem Kosmos werden zu lassen, der unglaublich viele Schattierungen hat.
Ja, also natürlich muss man erstmal diese perfekte Beherrschung der Stimme auch haben. Also diese Atemkontrolle, die perfekte Position der Stimme, dass man eben frei ist für die Interpretation, um diese ganzen Farben, um diese Transparenz in die Stimme zu bekommen, wo man dann diese ganzen Emotionen, Ausdrucksschattierungen und so weiter wirklich in die Stimme legen kann. Die Basis ist natürlich die Technik. Und dann kommt natürlich dazu, und das kann man irgendwie nicht lernen, und das sieht man an eben so einer unglaublichen Interpretation von Brigitte Fassbender, diese Imagination, diese Kreativität, dieses Spielen mit Stimme, Konsonanten, Farben, Luft, das ist einfach dann die Genialität oder dieser künstlerische Reichtum, der eben dann den Unterschied macht. Ja.
Singen Sie lieber Oper oder lieber Lied, oder sagen Sie, das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge und beide sind wichtig,
ja,
oder
so
auch Konzert?
Ja, genau so ist es. Also ich hätte mich niemals irgendwie entscheiden müssen sollen wollen. Also für mich war es immer wichtig, alles zu machen. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen und Oper zu spielen und da in diese ganze auch körperliche Intensität und Dramatik zu gehen. Aber es ist genauso toll, einen Liederabend zu gestalten, ein Programm zusammenzustellen und damit in diesem wirklich intimen Rahmen das Publikum zu erreichen und dem Publikum diese Kleinode sozusagen nahezubringen, was dieses Liedrepertoire ja eben einfach beinhaltet. Und auch Konzertoratorien, was ich früher wahnsinnig viel gesungen habe, habe ich auch geliebt. Also für mich war es immer schön, dieses Hin- und Herwechseln. Ich fand auch immer, dass das irgendwie wieder frischen Wind ins Gehirn und in die Ohren und in die Stimme gibt, wenn man so eine Opernproduktion hinter sich hat, die ja 4, 6, 8 Wochen dauert, und dann wieder zurückzugehen und Lieder zu singen oder irgendwie Bach, Johannes Passion oder irgendwie sowas. Also immer nur das Gleiche machen, das wäre meins nicht gewesen.
Ich möchte gerne noch mal auf das Stichwort körperlich zurückkommen, Frau Banse.
Gerade vom Publikum her wird das oft unterschätzt, was es wirklich an Sport auch ist, was wir da auf der Opernbühne tun. Man muss wirklich fit sein. In der heutigen Zeit mehr noch als früher. Ich meine, ganz, ganz früher kamen die Kollegen mit ihrem eigenen Kostüm im Koffer angereist, haben sich hingestellt, haben schön gesungen und das war es dann auch. Die Zeiten haben sich aber natürlich total geändert. Es ist jetzt viel umfassender geworden. Es wird von uns eine große Sportlichkeit erwartet, die auch nötig ist, weil sonst kann man dann auch das Singen nicht mehr leisten, wenn man pausenlos außer Atem ist. Insofern ist es tatsächlich umfassender geworden und mir liegt das aber total. Also mir hilft es eher, wenn ich körperlich aktiv sein kann auf der Bühne. Für mich ist immer noch das Schwerste, wirklich still zu stehen und zu singen. Das ist bei jedem ein bisschen anders, aber für mich ist es genau das Richtige.
Wie halten Sie sich fit, Frau Banse?
Ach, ich mache alles Mögliche. Ich meine, mit meiner tänzerischen Vergangenheit ist es natürlich immer noch so, dass wenn ich jetzt länger in einer Stadt bin, jetzt zum Beispiel für eine Opernproduktion oder so, dann ist also eine meiner ersten Handlungen in einer fremden Stadt, ist dann gelbe Seiten raus oder jetzt eben Google und mir ein Tanzstudio zu suchen, um wirklich da Trainings machen zu können. Oft klappt das einfach rein organisatorisch nicht, weil einfach so vieles andere los ist oder ich zu kurz irgendwo bin oder zu Hause, wir leben auf dem Dorf, da ist es auch nicht immer so möglich. Dann gibt es den ganz normalen Fitnessclub und dann gibt es zu Hause die Yogamatte mit der DVD im Computer und irgendwas tue ich immer.
Das klingt nach Bewegungsdrang, aber auch nach Disziplin, richtig?
Ja, sicher. Es würde mir fehlen und es fehlt mir auch immer in Zeiten, wo es irgendwie nicht drin ist im Tagesplan. Aber es ist natürlich auch eine Form von Disziplin, wissend, dass wenn man es zu lange einreißen lässt, dass es einem am Ende leid tut. Und ich meine, mit zunehmendem Alter sagen es einem dann auch die Gelenke, wenn man zu lange nichts getan hat.
Was machen Sie zum Beispiel, wenn man in New York ist und
New York ist ganz leicht.
Ganz leicht?
Ja, New York ist ganz leicht. New York hat an jeder Ecke Tanzstudios, wo man als Gast rein kann und sehr willkommen ist.
Ich habe das natürlich nicht ohne Grund jetzt gerade genannt, denn Sie haben ja eines Tages tatsächlich einen Anruf von der Met bekommen,
ja,
und sind von der Met angefragt worden.
Diesen Klischee-Anruf, genau. Weil immer eine Kollegin von mir irgendwann im Interview gesagt hat, was sind die 3 schönsten Worte im Leben? Und dann jeder hat gedacht irgendwie, I love you. Nein, die 3 schönsten Worte sind The Met called. Das ist tatsächlich passiert, genau. Und das war natürlich unglaublich aufregend und war eine wunderbare Zeit. Sehr aufregend, sehr toll. Und ja, ich bin nochmal zurück sozusagen zu einer meiner alten Rollen. Also wir haben vorhin schon über die Arabella gesprochen. Das ist eben die große Schwester. Ich bin dann für die Met nochmal zur kleinen Schwester Zdenka geworden, was auch super Spaß gemacht hat. Und natürlich, ja, ich kannte das Stück in- und auswendig und wir hatten da tolle Kollegen. Und insofern war das einfach nur ein Fest dazu. Zu sein.
Ja, Sie sind ja bei vielen großen Bühnen zu Gast gewesen. Also ob das Wien ist oder ob das Zürich ist. Sie waren nicht nur in New York, als Sie in Amerika waren. Sie haben auch in Chicago gesungen.
Ja.
Sie haben aber zum Beispiel auch an einem kleinen Opernhaus, zum Beispiel in Passau, da haben Sie ein Rollendebüt gegeben. Und jetzt sind wir nochmal bei den Mädels, bei den kleinen und bei den größeren, reifen Rollen. Es geht nochmal um Richard Strauss und um den Rosenkavalier. Das ist ja eine sehr interessante Geschichte mit drei Hauptfiguren, mit der etwas älteren, reifen Marschallin, mit der jungen Sophie und dem Octavian und die Marschallin, die am Ende der Liebe zu Octavian entsagt, um ihn Sophie zu überlassen. Und Sie haben als Sophie angefangen. Und wie ist das dann, wenn man von der Sophie zur Marschallin switcht?
Es ist ganz toll. Es war viele Jahre ein großer Wunsch, der so heranreifte. Also ich habe es geliebt, die Sophie zu singen. Ich habe die viel, viel, viel gesungen. Und das lag mir auch total. Und dann irgendwann hörte das auf und dann gab es eine Pause. Und es gibt ja dann so Entwicklungen, wo man so innerlich denkt, also jetzt glaube ich, wäre ich soweit für die Marschallin. Und natürlich ist das eine absolute Traumrolle. Und das wusste der Kollege, der Intendant in Passau ist. Und irgendwann haben wir gewitzelt am Telefon und über Facebook. Er gratulierte mir zum Geburtstag vor ein paar Jahren. Und dann habe ich mit einem Zitat der Marschallin geantwortet. Ja, ja, die Zeit ist ein sonderbar Ding. Vielleicht sollte ich jetzt doch mal bald Marschallin singen. Und das hat er aufgenommen und rief mich Wochen später an und sagte, ist das eigentlich dein Ernst? Und dann habe ich gesagt, na, selbstverständlich. Marschallin ist mein absoluter Traum. Und dann sagt er, okay, dann setze ich das jetzt für dich auf den Spielplan. Und das war natürlich ein riesengroßes Geschenk, weil die größeren Häuser sich manchmal etwas scheuen, so die Ersten zu sein, um sowas auszuprobieren, ja, mit einer Sängerin, die die Rolle noch nicht gesungen hat. Und insofern ist es wunderbar, dass ich jetzt da ganz in Ruhe mit einem tollen Team, was sie dort haben in Passau, man soll das Theater nicht unterschätzen, mir diese Rolle zu erarbeiten. Auch da, ich meine, Rosenkavalier, man kann mich nachts um drei wecken. Ich kann die Sophie immer noch auswendig. Das ist irgendwie so auf der Festplatte gespeichert, ja. Und da jetzt umzuswitchen auf die Marschallin war einfach nur schön. Und jetzt habe ich sie drauf und jetzt soll ruhig die ganze Welt danach fragen. Ich bin allzeit bereit, die jetzt überall abzuliefern. Es ist meine neue absolute Lieblingspartie geworden.
Juliane Banse, mit Festplatte haben Sie mir in gewisser Weise ein Stichwort gegeben, weil wir jetzt mal zu den Platten, wie man früher sagte, oder CDs kommen, weil Sie haben eine gewaltige Diskografie. Also ich habe mal versucht durchzuzählen, ich habe dann bei 50 aufgehört zu zählen.
Sie haben glaube ich, nie gezählt.
Ja, es sind wirklich viele und ich habe auch mal geguckt, es ist ein sehr, sehr großes Spektrum, was Sie gesungen haben. Auch sehr viele Raritäten, auch neue Musik dazwischen. Und für Ihren nächsten Musikwunsch haben Sie sich eine Aufnahme von einer CD gewünscht, weil ich habe gesagt, wir wollen Sie ja auch mal hören in dieser Sendung. Und da haben Sie sich eine CD ausgesucht mit dem Münchner Rundfunkorchester und dem Dirigenten Sebastian Weikle, der in Hessen natürlich ein Begriff ist als Generalmusikdirektor der Frankfurter Oper. Was ist das Besondere an dieser CD?
Wir wollten einfach gerne ein Programm, ein CD-Programm zusammenstellen, was jetzt nicht wieder die gängigen Orchesterlieder, die man schon 100-mal von allen Kollegen aufgenommen hat, hören kann, sondern mal was kreieren, was vielleicht noch nicht da war als Vorschlag und als Beitrag auch zu sagen, es gibt Dinge zu entdecken immer noch und es gibt absolute Schätze zu entdecken.
Also ich habe mir die CD dann natürlich angehört in der Vorbereitung und finde, dass die sehr exquisit ist. Ich kann die auch sehr empfehlen. Und wir haben jetzt eine Kostprobe ausgewählt von Erich Wolfgang Korngold, Liebesbriefchen.
Oh,
Juliane Banse haben wir hier gehört, begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Sebastian Weigle. Sie ist heute unser Gast im HR2 Doppelkopf und mein Name ist Angelika Bierbaum. Das Lied war von Erich Wolfgang Korngold, Liebesbriefchen überschrieben. Die CD ist überschrieben Im Arm der Liebe. Eine weitere CD hatte ich eben noch vor mir liegen, die auch sehr schön ist. Die heißt Per Amore. Liebe ist dann jetzt auch ein Stichwort, denn ich möchte ganz gerne auch mal auf das Privatleben zu sprechen kommen. Denn es gibt eine große Liebe, die Sie haben. Das ist der Dirigent und Geiger Christoph Poppen, mit dem Sie eben zum Beispiel auch die CD Per Amore aufgenommen haben. Haben Sie sich eigentlich bei der Arbeit kennengelernt?
Ja, klar. Ganz klassisch. Genau, wir wurden zusammen eingeladen zur Schubertiade in Hohenems in Vorarlberg, wurden da zusammengeschmissen sozusagen für ein Konzert, trafen uns quasi auf der Probe und ja, das war's dann. Das ist 26 Jahre her.
Oh, schon. Das heißt, Sie haben schon...
Ja, ich war 12, sagen wir so.
Also gut, ja, das kleine Rechenspielchen, ja, das lassen wir jetzt die Hörerinnen und Hörer selber machen.
Genau.
Also bei der Arbeit kennengelernt, haben Sie denn schnell geheiratet?
Wir haben nach 2 Jahren schon geheiratet, ja, das ging alles relativ schnell. Es war irgendwie klar, warum warten?
Und 3 Kinder haben Sie auch, kamen die in welchen Abständen?
Die kamen 2001, 2003 und 2011. Also da gab es dann ein Päuschen und ein unerwartetes Nachzüglerchen. Und unsere Tochter ist jetzt 8 gerade geworden.
Das heißt, das Töchterchen war ziemlich klein, als sie damals für die Met angeheuert wurden.
Ja, genau. Und das war natürlich auch dann der vorhin schon angesprochene Spagat. Der war dann natürlich da besonders ausgestreckt. Wir konnten das dann aber zum Glück so lösen, dass mein Mann mit ihr zwischendurch gekommen ist und sie bei mir eine Woche verbracht hat und heute noch spricht von ihrem Lieblingsspielplatz im Central Park. Mhm. Und insofern war das für sie dann letztlich eine positive Erfahrung und jetzt auch eine positive Erinnerung. Natürlich gab es immer Zeiten, die man so überbrücken musste. Wir hatten zum Glück immer tolle Hilfen, die auch für die Kinder nicht nur sozusagen Aufbewahrungsort waren, sondern einfach Bezugspersonen auch. Und deswegen war das möglich. Aber natürlich hat das Mutterherz da furchtbar geblutet. Ja.
Aber Ihnen ist es auch wichtig, eben neben dem beruflichen Engagement und der künstlerischen Tätigkeit auch ein Privatleben eben zu
Absolut,
haben.
Absolut, ja, das ist die Kraftquelle von allem, ja, das ist das, was einen wieder zurückbringt auch und Dinge auch relativiert, die vermeintlich so wahnsinnig wichtig und dramatisch sind. Mhm. Und natürlich schmeiße ich mich mit aller meiner Energie und allem Einsatz in den Beruf, aber das ist nicht alles.
Es ist nicht alles, ist ein gutes Stichwort. Sie sind auf Social Media aktiv und da sieht man, dass es große Themen für Sie gibt. Umweltschutz beispielsweise und Naturschutz. Sind das?
Da haben Sie das ja alles erkundet.
Ja, natürlich. Aber da das, ich meine, das kann sogar jemand anders auch sehen.
Das stimmt, ja.
Nicht? Und ich wollte schon ganz gern drüber sprechen, denn bei Künstlern denkt man immer, die sind nur bei der Kunst und nicht so sehr bei der Gesellschaft.
Ja,
aber bei Ihnen habe ich den Eindruck, das ist ein großes Thema.
Da bin ich
Sie.
Aber auch nicht die Einzige. Also ich meine, wir gehen ja nicht mit Scheuklappen durchs Leben. Und ich weiß, viele Kollegen und auch in anderen künstlerischen Bereichen, die da noch viel aktiver sind als ich. Ja, also selbstverständlich sind wir genauso wie alle anderen Menschen irgendwie daran interessiert, dass es diesen Planeten noch eine Weile gibt. Und ich muss sagen, dass mein ökologischer Fußabdruck natürlich durch die ganzen Reisereien nicht der beste ist. Also das ist mir durchaus bewusst. Aber trotzdem, jeder soll das tun, was er kann in seinem Umfeld und in seiner Lebenssituation. Und dann, wenn das jeder tun würde, dann wäre es schon eine Menge.
Wären Sie damit einverstanden, wenn Ihre Kinder freitags jetzt sagen würden, ich gehe nicht in die Schule, ich gehe zu Fridays?
Ja, mein zweiter Sohn hat demonstriert, ist hingegangen und ich habe das auch unterstützt. Ich finde das toll, dass die Jugend sich politisch interessiert. Es hieß immer, ja, die Jugend, die interessiert doch nichts und gerade Politik und so weiter. Das ist, habe ich jetzt auch gemerkt im Umkreis meiner Kinder, das ist überhaupt nicht so. Die sind sehr interessiert, die informieren sich. Wir diskutieren viel zu Hause und ich habe das absolut unterstützt, dass er da mitgegangen ist.
Ja, Juliane Banse, Sie haben wirklich viele Rollen, viele Aufgaben, sind an vielen Stellen aktiv und engagiert. Und weil das noch nicht genug ist, sind Sie jetzt auch noch künstlerische Leiterin eines Festivals, gemeinsam
ja,
mit Ihrem Mann.
Weil das Leben sonst so langweilig war, genau.
Sie leiten in Portugal im Nordosten des Alentejo ein Festival, das 2014 gegründet wurde. Sie sind aber erst seit 2017 in die Leitung eingestiegen. Warum nicht gleich?
Offiziell. Ja, ich war natürlich immer irgendwie da involviert, aber wir haben es nirgends draufgeschrieben. Und Und 2017 haben wir dann gefunden, okay, ich soll auch ruhig von außen da ansprechbar sein. Ich kann da auch mehr noch übernehmen, wenn die Leute einfach wissen, dass ich da auch durchaus ein Ansprechpartner bin. Deswegen haben sie mich dann irgendwie offiziell. Aber natürlich war ich von Anfang an dabei auch in der Organisation. Und ja, dann haben wir es halt irgendwie noch hingeschrieben. Und das erleichtert die Sache jetzt ein bisschen, weil sich eben auch Leute direkt an mich wenden von außen mit Bewerbungen, mit Fragen und so weiter, mit Angeboten. Und da kann ich ein bisschen mehr dann noch übernehmen, als wenn das immer erst die Kurve über meinen Mann geht.
Ist das nochmal eine andere Sache, wenn man eine Programmzusammenstellung macht, die dann nicht nur, ich sag mal, eigene Programme oder das eigene Metier betreffen, sondern wenn man ein Gesamtprogramm dann aufsetzt, was andere Instrumente, was Instrumentalgruppen etc. umfasst oder vielleicht auch mal Musik, die gar nicht aus dem klassischen Bereich kommt?
Ja, absolut. Das ist hochinteressant und man lernt dann natürlich wahnsinnig viel dazu. Und gerade bei so einem Festival, wo man versucht, möglichst breit auch zu sein, ja, das ist ein Festival, was ich an alle richten möchte, also eben nicht nur an die Klassik-Freaks und auch nicht nur an die Zugereisten, die von Festival zu Festival hoppen, sondern eben auch für die Bevölkerung, auch für Leute, die jetzt nicht den riesen Background haben mit klassischem Konzertgang. Und insofern ist es hochinteressant, da eine Balance zu finden. Es wird wahnsinnig viel von außen an uns herangetragen. Wir haben das große Glück, dass viele Leute dort sein wollen und auftreten wollen und uns Vorschläge machen. Und natürlich müssen wir uns dann da hinein vertiefen. Ja, es treten zum Beispiel viele Gruppen auch an uns heran mit so mittelalterlicher Musik, also wo ich mich überhaupt nicht auskenne, wo ich mich jetzt erstmal reintigern muss. Und wir hatten auch schon einen Fado-Abend, der natürlich da dazugehören muss in Portugal. Und insofern, ja, bilde ich mich dadurch jetzt auch weiter.
Ja, und wenn andere Ferien machen, dann fahren sie nach Marvão und haben auch zu arbeiten in
genau.
der Zeit.
Genau, ja. Also wir haben diesen Ort kennengelernt auf einer Fahrradtour, ganz zufällig, und dachten, eben, das kann ein Ferienort werden, kann ein Ruheort werden. Mhm. Das war er dann für 2 Jahre und dann haben wir dann mit diesem Festival angefangen. Also jetzt ist es natürlich ein Arbeitsort geworden, aber es war auch ein Experiment und das Feedback ist so gigantisch. Ja, also jeder, der einmal da war, der will wiederkommen, sowohl Künstler als auch Publikum. Und wir haben wirklich das Luxusproblem, aus allen Nähten zu platzen. Und insofern ist es auch toll, ja, bei aller Arbeit.
Also ich oute mich als eine, die auch schon da war,
ja,
und auch
genau.
begeistert ist und die auch gerne wiederkommt.
Genau, das ist sehr schön.
Ja, und bevor wir jetzt zu Ihrem letzten Musikwunsch kommen, wünsche ich Ihnen selbstverständlich für die nächste Ausgabe des Festivals und auch für Ihre weiteren Projekte toi, toi, toi und ein gutes Händchen und immer Spaß und weiterhin diese Entspanntheit, die Sie so ausstrahlen.
Dankeschön, ja.
Obwohl
danke.
Sie so viel haben. Als letzte Musik haben Sie etwas ausgewählt, wo Ihr Mann auch mitmusiziert. Vielleicht wollen Sie auch noch zur Musik uns ein bisschen was sagen. Das ist Bach, Webern?
Ja, das ist etwas, was meinem Mann sehr am Herzen liegt, wo er viele Jahre auch intensiv damit auch konzertiert hat, mit Bach-Bearbeitungen und so weiter. Und ich dachte, das gehört dann doch vielleicht auch rein in die Sendung.
Ja, ich denke, nach dem Teil, der mit der Liebe begann, der darf gerne mit Ihrem Mann auch jetzt
ja, genau.
aufhören. Ganz herzlichen Dank nochmal für die
Danke
Zeit,
Ihnen
die Sie
auch.
Genommen haben, Juliane Banse. Das war der HR2 Doppelkopf. Am Mikrofon war Angelika Bierbaum.